Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wegen steigender Corona-Zahlen verschärft die Bundesregierung von Sonntag an die Regeln für Einreisen nach Deutschland. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss ein aktuelles Testergebnis mit sich führen. Ausgenommen sind unter 12-Jährige. Das hat das Kabinett heute beschlossen. Bisher gab es die Testpflicht nur für Flugpassagiere. Nun wird sie auf alle Verkehrsmittel ausgeweitet. Laut dem Robert-Koch-Institut gehen immer mehr Neuinfektionen auf Urlaubsrückkehrer zurück.
Rasthof Kiefersfelden an einer der Hauptreiserouten nach Österreich und Italien. Mit negativem Test im Gepäck sind hier viele auf dem Weg in den Urlaub. Denn für die Einreise in diese Länder gilt längst die 3G-Regel. Rein darf nur, wer geimpft, getestet oder genesen ist. Dass sie jetzt vor ihrer Rückkehr wieder einen Test organisieren müssen, sehen die meisten gelassen.
Letztendlich werden wir an der Grenze sehen, was uns erwartet. Ja, das lassen wir jetzt mal auf uns zukommen. Und wenn wir einen Test machen müssen, dann machen wir halt einen Test, oder?
Ja. Genau. Dann macht man halt einfach einen Test, ja, den 100. und den 200. und dann irgendwann mal zählen mal Tests wieder mehr, mal wieder weniger. Oder man gibt den Test wieder mal zu 100% recht und mal wieder zu 0%. Also das ist alles schon eigentlich auch eine Farce.
Rund 12% der Corona-Neuinfektionen der letzten 4 Wochen, also mehr als 3.600, sind auf Auslandsreisen zurückzuführen. Die meisten Rückkehrer steckten sich in Spanien, der Türkei, den Niederlanden, Kroatien und Griechenland an. Ab Sonntag gilt für alle Reisenden ab 12, die weder geimpft noch genesen sind, ohne negativen Antigentest drohen hohe Bußgelder. Die Gewerkschaft der Polizei hält Stichproben zur Kontrolle für ausreichend.
Jeder weiß auch, dass er, wenn er Auto fährt, ein Fahrzeug führt und Alkohol trinkt, dies nicht erlaubt ist und erwischt werden kann bei Kontrollen. Und genauso sehe ich es hier. Wer einreist ohne Test oder ohne Impfschutz, muss damit rechnen, dass er kontrolliert wird und damit auch erwischt wird und damit auch ein Bußgeld bezahlen muss.
Ab 1. August 2021 gilt außerdem für ungeimpfte Heimkehrer aus Hochrisikogebieten 10 Tage Quarantäne. Ab dem 5. Tag können sie die mit einem negativen PCR-Test verkürzen. Wer aus einem Virusvariantengebiet einreist, muss sogar 14 Tage in Quarantäne. Die Testpflicht gilt dort auch für Geimpfte und Genesene. Für den Urlaub 2021 muss auch das alles mitbedacht werden.
Antworten auf die wichtigsten Fragen zur neuen Einreiseregelung können Sie auch auf tagesschau.de nachlesen. Rund 2 Wochen nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist die Spendenbereitschaft der Deutschen weiter sehr hoch. Allein beim Bündnis Aktion Deutschland hilft, mit dem die ARD zusammenarbeitet, gingen bislang rund 159 Millionen Euro an Spenden ein. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Dreyer, betonte heute erneut, eine Schätzung der Hochwasserschäden sei weiterhin nicht seriös möglich.
Die Aufräumarbeiten kommen voran. Im rheinland-pfälzischen Bad 9a-Ahrweiler hat das Technische Hilfswerk eine Behelfsbrücke fertiggestellt. In der Katastrophenregion funktioniert auch das Mobilfunknetz vielerorts wieder. Wegen der schweren Zerstörungen hat die Landesregierung die Soforthilfe für Kommunen erhöht auf jetzt 60 Millionen Euro. Die Ministerpräsidentin sieht für weitere Investitionsprogramme nicht nur Rheinland-Pfalz in der Pflicht.
Natürlich, Soforthilfen können nur der Anfang sein. Und deshalb arbeiten wir ja auch wirklich mit Hochdruck daran, gemeinsam mit dem Bund den großen Wiederaufbaufonds zustande zu bekommen. Wir haben das Ziel, dass zum 10. August dann wir eine Einigung auf der Ministerpräsidentenkonferenz haben.
Vor einer Woche Spendengala für die Flutopfer in der ARD. Eine von vielen Initiativen gemeinsam mit der Aktion Deutschland hilft. Insgesamt sind bislang 159 Millionen Euro zusammengekommen, fast 80 Millionen allein über die ARD. Erste Gelder sind bereits vor Ort in Projekte gegangen.
In Dernau ist eine ganze Straße unbeleuchtet. Da wurden Solarlampen hingestellt, in Euskirchen Wassercontainer. Nahrungsmittel werden gekauft, auch für Menschen, die eben in Notunterkünften sind, die alles verloren haben.
Die Initiative appelliert weiter zu spenden, wie hier in Bad 9a-Ahrweiler, werde der Wiederaufbau lange dauern und viel kosten.
Und Sie können weiter für die Flutopfer spenden bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD-Hochwasser-Spendenkonto.de. 62 37 02 05, 6-mal die 0, 10, 20, 30 oder online unter aktion-deutschland-hilft.de. Unionskanzlerkandidat Laschet hat nach einem Plagiatsvorwurf eingeräumt, bei einem von ihm verfassten Buch Fehler gemacht zu haben. Mindestens ein Urheber des darin verwendeten Materials werde weder im Fließtext noch im Quellenverzeichnis genannt. Er bitte dafür ausdrücklich um Entschuldigung, so Laschet. Er werde das 2009 erschienene Buch nun komplett prüfen lassen. Zuletzt hatte es bereits Plagiatsvorwürfe gegen die Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock gegeben. Im Saarland ist die Landesliste der Grünen nicht zur Bundestagswahl zugelassen worden. Der Landeswahlausschuss begründete dies damit, dass Delegierte bei der Listenaufstellung ausgeschlossen worden waren. Bliebe es dabei, könnte die Partei im Saarland keine Zweitstimmen bekommen. Vor dem gleichen Problem steht die AfD in Bremen. Ihre Landesliste wurde nicht zugelassen, weil eine nötige eidesstattliche Erklärung fehlt. Sowohl die AfD in Bremen als auch die Grünen im Saarland kündigten Beschwerde beim Bundeswahlausschuss an. Die deutsche Wirtschaft wächst wieder. Laut Statistischem Bundesamt legte das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal gegenüber dem vorangegangenen um 1,5% zu. Grund dafür sei vor allem der private Konsum nach Ende des Corona-Lockdowns im Frühjahr. Die Statistikbehörde Eurostat vermeldete einen Anstieg der Inflation im Euroraum um 2,2% im Jahresvergleich. Es ist der höchste Wert seit Herbst 2018.
Die Wirtschaft erholt sich. Das macht sich in der Innenstadt von Frankfurt am Main bemerkbar. Die Menschen nehmen sich wieder Zeit, das steigert den Umsatz. Doch es könnte noch besser laufen. Viele Menschen haben mehr Zeit, als ihnen lieb ist, weil die Industrie nicht so viel produzieren kann, wie bestellt wird.
Generell merke ich schon mal auf der Arbeit, dass viele Teile, die wir bestellen, die wir beruflich brauchen, die gar nicht greifbar sind. Alles wird irgendwo teurer. Und das Problem ist halt, die Lieferketten sind ja komplett unterbrochen.
Alles wird teurer, ein Gefühl, das viele Menschen derzeit haben, allen Schnäppchenwerbungen zum Trotz. Die Teuerungsrate stieg zuletzt auf 3,8%. Vor allem die Preise an Tankstellen und für Energie insgesamt sind deutlich gestiegen. Aber kein Grund zur Panik, sagen Experten.
Es ist auch eine normale Entwicklung. Nach einem Jahrhundertabsturz aufgrund einer Pandemie gibt es jetzt eine Erholung. Und da müssen die Preise anziehen. Alles andere wäre eine blutleere Erholung. Die Menschen haben viel Geld gespart. Das fließt jetzt in den Konsum. Und letztendlich die Inflation dürfte sich über die Zeit normalisieren.
Trotzdem wächst der Druck auf die Europäische Zentralbank. Viele Menschen fürchten, dass ihr Erspartes bei höherer Inflation und quasi Nullzinsen auf der Bank von zwei Seiten weggefressen wird. Doch noch raten Wissenschaftler der Notenbank zur Gelassenheit.
Solange sie feststellen, dass das an den niedrigen Preisen im letzten Jahr liegt, dann wird die Notenbank nicht reagieren. Dann wird sie sagen, okay, dann warten wir noch bis zum Januar, dann gehen die Inflationsrate wieder runter und dann ist es auch gut.
Bis dahin werden die Preise aber wohl erst einmal weiter steigen und damit auch der Druck auf die EZB, doch etwas gegen die Inflation zu unternehmen.
Eine 55-jährige Rechtsextremistin muss für 6 Jahre ins Gefängnis, weil sie unter anderem Politiker bedroht und einen Brandanschlag geplant hatte. Das hat das Oberlandesgericht München entschieden. Die Frau hatte Drohschreiben verschickt und diesen teilweise Munition beigefügt. Außerdem hatte sie sich Materialien zum Bau einer Bombe besorgt. Der vorsitzende Richter sprach von einer nationalsozialistischen Gesinnung der Angeklagten.
Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Susanne G. eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet hatte. Neben Drohbriefen an eine Moscheegemeinde und an einen Flüchtlingshelferverein bedrohte die mutmaßliche Rechtsterroristin 2 Lokalpolitiker telefonisch. Sie absolvierte ein Schusstraining in Tschechien. Die Richter bescheinigen der 55-Jährigen eine antisemitische, fremdenfeindliche und nationalsozialistische Gesinnung. Bei der Festnahme im vergangenen Sommer befanden sich in ihrem Auto Benzinkanister, Zündschnüre und eine schusssichere Weste.
Das Gericht ist davon ausgegangen, dass ein Anschlag unmittelbar bevorstand. Die Angeklagte hatte sämtliche Utensilien für den Bau der Benzinhandbombe griffbereit in ihrem Auto liegen. Sie hatte bereits Anschlagsziele ausgekundschaftet.
Susanne G. war in der Neonazi-Szene aktiv und Mitglied der rechtsextremen Kleinpartei Der Dritte Weg. Mit den Helfern der NSU-Terrorzelle soll sie nach wie vor befreundet sein. Anders als das Gericht glauben die Nebenkläger nicht, dass sie alleine tätig war. Ein Gefühl der Angst sei bei den Lokalpolitikern immer noch vorhanden.
Man wird immer mit gewisser Vorsicht an den Briefkasten gehen. Man wird bei den Sicherheitsmaßnahmen sehen, sind die noch ausreichend. Man beobachtet Menschen, die vorbeigehen, die vielleicht ganz harmlos sind, mit Argwohn. Das begleitet die Familie noch lange Zeit.
Die Nebenkläger hatten 8 Jahre gefordert, die Bundesanwaltschaft dagegen das verhängte Strafmaß von 6 Jahren.
Auch in der mündlichen Begründung ist der Senat unserer Argumentation in den wesentlichen Punkten gefolgt. Wir sind daher natürlich sehr zufrieden mit dem Urteil.
Die Verteidigung hat nun eine Woche Zeit, um Revision zu beantragen.
Nach der Explosion im Leverkusener Chempark mit mindestens 5 Toten gibt es eine erste Entwarnung für die Anwohner. Wie das Landesumweltamt bekannt gegeben hat, wurden in den untersuchten Rußpartikeln keine Rückstände von Dioxin oder ähnlichen Stoffen festgestellt. Allerdings ist erst seit heute klar, was genau in den explodierten Tanks gelagert war. Die Untersuchungen dauern deswegen noch an. Die UNESCO hat den Donau-Limes zum Welterbe erklärt. Der 600 Kilometer lange Abschnitt markierte die Grenze des Römischen Reiches. Heute sind davon oftmals nur noch Ruinen zu erkennen. Der Vorschlag zur Aufnahme in die Welterbeliste kam von Deutschland, Österreich und der Slowakei. Ungarn war kurzfristig aus dem gemeinsamen Antrag ausgestiegen.
Fast ein halbes Jahrtausend haben die Römer entlang der Donau gelebt und ihre Grenze verteidigt. Die Überreste von Siedlungen und Wehranlagen stecken unter der Erde, wie hier in Passau, Mauern des Kastells Bojotro, ein Militärlager. So könnte es ausgesehen haben. Es ist eines von dutzenden Kastellen in Bayern, Österreich und der Slowakei, das jetzt Weltkulturerbe ist. Der Leiter des Passauer Römermuseums rollt schon die Plakate aus.
Nach so vielen Jahren der Vorbereitung und jetzt auch noch nach dieser einen ganz anstrengenden Woche mit richtigen Geburtswehen ist das Baby endlich auf der Welt. Der römische Donaulimes ist Weltkulturerbe und wir freuen uns sehr darüber.
Die Entscheidung fiel aber nicht einstimmig. Eine Woche diskutierte die UNESCO, ob der Titel verliehen werden kann. Denn Ungarn hatte sich aus der Bewerbung zurückgezogen. Heute dann das Ergebnis.
Let me congratulate Austria, Germany and Slovakia.
Der bayerische Donau-Limes ist der nördlichste Abschnitt der Flussgrenze. Er reicht von Bad Gögging über Regensburg bis Passau. Von dort geht er weiter bis zum Schwarzen Meer. Regensburg war ein Hotspot des römischen Militärs. Hier gab es mehrere Kastelle. In Künzing stand ein hölzernes Amphitheater. Die gesamte Strecke soll touristisch vermarktet werden.
Da wartet noch jahrelange Arbeit auf uns. Wir werden ja auch observiert von der UNESCO. Man darf ja nicht nachlassen. Man wird ja auch getadelt, wenn man zu wenig tut für den Erhalt und für die Präsentation dieser Welterbestätten.
Die ersten Sonderausstellungen zum Donau-Limes sind schon in Planung.
Freudentränen bei Alexander Zverev. Der deutsche Tennisprofi ist bei den Olympischen Spielen in Tokio überraschend ins Finale eingezogen. Er besiegte den Top-Favoriten Novak Djokovic aus Serbien in 3 Sätzen und spielt damit am Sonntag um die Goldmedaille.
So berührt sieht man ihn selten. Alexander Zverev steht nach seinem Sensationssieg gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic im Finale von Tokio.
Es ist einer der emotionalsten Siege, die ich in meiner Karriere je gehabt habe. Gegen Novak jetzt zu gewinnen bei einem großen Turnier scheint unmöglich zu sein dieses Jahr. Und ich habe es irgendwie geschafft.
Nach verlorenem ersten Satz und Rückstand im zweiten startet der Weltranglisten-Fünfte eine furiose Aufholjagd mit 8 gewonnenen Spielen in Folge. Durchgang 2 geht also an Zverev. Im dritten Satz zeigt er eine ganz starke Leistung und gewinnt das Match. Im Finale am Sonntag gegen den Russen Katschanow ist der Hamburger Favorit auf Gold. Ungläubige Freude über Bronze bei Dmitri Ovtcharov. Seine 2. Olympiamedaille nach London 2012. Gegen den Taiwanesen Lin Yunju wehrt er 4 Matchbälle ab. Gestern hatte Ovtcharov gegen den späteren Olympiasieger Malong trotz überragender Leistung den Finaleinzug verpasst. Heute der Sieg.
Ich war so down. Ich wollte eigentlich aufhören mit Tischtennis und mein Vater hat gesagt, Dima, wenn du heute gewinnst, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Und er hat recht gehabt. Ich bin so dankbar für alle, die mir diesen mentalen Beistand gegeben haben. Und ohne diesen Beistand hätte ich das nie geschafft.
Ebenfalls Bronze für Hannes Aigner im Einer-Kajak. Die 4. Medaille für die deutschen Slalom-Kanuten. Silber geht an den favorisierten Ruderachter. Das deutsche Paradeboot muss sich im Finale Neuseeland geschlagen geben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 31. Juli.
Ein neues Tiefdruckgebiet sorgt schon wieder für wechselhaftes und kühleres Wetter. In der Nacht im Süden einige teilweise unwetterartige Schauer und Gewitter, auch im Norden und Nordwesten ab und an Schauer, vereinzelt mit Gewittern, im Nordwesten lebt der Wind auf. Am Tag Richtung Nordwesten und im Süden Schauer oder kurze Gewitter, örtlich Sturmböen, in einem Streifen dazwischen ist es freundlicher. In der Nacht 18 bis 11 Grad, am Tag 18 Grad im Sauerland und 26 Grad in der Lausitz und am Oberrhein. Am Sonntag im Südosten teilweise ergiebige Regenfälle mit den größten Regenmengen an den Alpen, sonst ist es wechselhaft. Am Montag und am Dienstag weiter durchwachsenes Wetter, vor allem im Süden und in der Mitte Schauer und Gewitter, im Norden ist es öfter trocken.